ARD Sounds.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
War das gut? Willkommen zur neuen Folge nach einem mega Sonntag im Norden Frankreichs. Wir haben alle wichtigen Stimmen zu den Rennen und die großen Emotionen.
Koch und Voss nebeneinander. Franziska Koch hält super dagegen. Sie hat sogar die Chance, das zu gewinnen. Marianne Voss kommt aus der Kurve heraus.
Jetzt geht's rein auf die Zielgerade. Jetzt kommt ja! Marianne Voss.
Aber noch ist Franziska Koch vorn. Koch, oder ist es doch noch Marianne Voss?
Komm, zieh das Ding durch. Das wird mega knapp.
Ja! Marianne Voss nebeneinander. Koch. Koch gewinnt.
Es hat gereicht.
Franziska Koch gewinnt. Und sie kann gar nicht glauben, was sie geschafft hat. Jubel, das waren nur ein paar Zentimeter. Aber sie hat es geschafft.
Was für ein Tag für den deutschen Radsport.
Was für ein Triumph für die deutsche Meisterin. Überglücklich. Der größte Erfolg, denke ich, mit dem deutschen Radsport bei den Frauen insgesamt. Und wenn man alles zusammenzählt, wir sind hier im 123. Jahr Paris-Roubaix. Es ist der dritte deutsche Erfolg. Einer ist von 1896 von Josef Fischer und dann 2015 schon Degenkolb. Aber Franziska Koch, ich kann es jetzt, da sie da drüben so glücklich ist und von allen geherzt und umarmt wird, nur noch mal betonen, das waren die erfolgreichste Radsportlerin aller Zeiten und die beste der vergangenen 2 Jahre. Und die fahren in ein und derselben Mannschaft und hätten das taktieren können. Und dennoch gewinnt Franziska Koch Paris-Roubaix 2026.
Ein deutscher Sieg in Roubaix. Franziska Koch.
Franziska Koch!
Unglaublich. Darüber reden wir natürlich. Und wir haben in dieser Folge große Neuigkeiten für euch, denn wir treten wieder live auf und ihr könnt dabei sein. Wie, wo, wann und weshalb überhaupt, das erzählen wir euch in dieser Folge. Den Tourfunk hört ihr während der Tour de France jeden Tag, davor und danach ungefähr alle 2 Wochen und zwar bei ARD Sounds. Das ist das neue Zuhause von ganz vielen großartigen Podcasts und Livestreams aus der ARD-Welt. Jetzt aber erstmal Grüße ins alte Velodrom von Roubaix zum Schauplatz des großen Moments. Ihr habt ihn gerade schon gehört, Holger Gerske hat live für die Radiosender der ARD von dort berichtet. Hallo Holger.
Hallo aus Roubaix.
Ja, vielleicht habt ihr ihn auch gehört, vielleicht wart ihr aber auch live dabei im Fernsehen und oder im Stream auf sportschau.de und dann wart ihr bei Florian Nass und unserem Experten Fabian Wegmann. Auch die beiden sind aus dem Häuschen. Hallo ihr beiden.
Das kann man wohl sagen, hallo.
Moin Moritz.
Ja, und ich habe einen herrlichen Frühlingstag in Bremen vor der Glotze verbracht. Ich bin Moritz Kasserlet, grüße euch aus meinem Heimstudio und ich sag mal so, kein Tulpenfeld, keine Magnolie, kein Vogelgezwitscher kann so schön sein wie das, was da am frühen Sonntagabend in Roubaix passiert ist. Wir reden natürlich ausführlich über das Männerrennen, das war schon denkwürdig und wurde dann noch getoppt vom Frauenrennen. Holger, du hast es ja eben in deiner Reportage gesagt, Franziska Koch war mit Marianne Voss und Pauline Ferrand-Prévot unterwegs. Den beiden Teamkolleginnen, also 2-1 und trotzdem hat die eine gewonnen. Ich hätte niemals auf Koch gewettet. Du?
Ja, sie kann natürlich richtig gut sprinten und Marianne Voss ist 38, das sage ich mit allem Respekt. Aber natürlich hat man unterwegs schon gesehen, dass Franziska Koch eigentlich die stärkste ist der drei. Aber ich hatte schon erwartet, dass diese Spielchen Ferrand-Prévot und Voss auf der einen Seite und auf der anderen Seite Franziska Koch dann tatsächlich auch ein bisschen mehr forciert wird, als jetzt nur dieser eine schüchterne Versuch, den es da gegeben hat, dass Pauline Ferrand-Prévot am Ende nicht sprinten kann, das war klar. Und so hätten sie es früher mal probieren müssen, auch öfter mal probieren müssen, Franziska Koch in die Bredouille zu bringen. Bei Marianne Voss hatte ich natürlich im Hinterkopf, ich habe sie gesehen vor 18 Jahren in Peking, da ist die Olympiasiegerin auf der Bahn geworden. Das heißt, sie beherrscht auch den Bahnradsport und damit kennt sie sich sehr gut aus, wie man so Sprints aus einer Kurve, aus einer überhöhten vorbereitet. Das ist natürlich Neuland für Franziska Koch. Und dennoch war es dann, ja, für mich war es eine 50-50-Situation. Die Jugend der deutschen Meisterin und dass heute sie die Beste war gegen die Erfahrung von Marianne Voss. Und am Ende hat sich tatsächlich die etwas clevere Art, sogar innen zu fahren, durchgesetzt gegen die Frau, die eigentlich da mehr Erfahrung hat.
Ja, Flo, es war ja beeindruckend zu sehen, es war ja fast ein Bahnsprint und Franziska Koch war mit den Augen komplett bei Marianne Voss. Sie hat geahnt, das ist natürlich am Ende ihre Gegnerin. War das für dich der entscheidende Moment in diesem Rennen oder hast du noch einen anderen ausgemacht?
Das war das Highlight des Tages, wie sie da gefahren ist. Und es ist genau, wie du es beschrieben hast. Und Holger hat so viele Rennen auf der Bahn auch miterlebt, wie man schöne gerade Linie fährt und trotz allem der Blick geht nicht weg von der Gegnerin. Das war sensationell, wie sie das gemacht hat. Aber es war natürlich auch nur ein Highlight. Sie hat das ja mit initiiert, dass es zu dieser Konstellation kam in dieser Dreiergruppe. Wir haben selbst, Fabi auch, gesagt, also Platz 2 ist ihr sicher. Und es war auch tatsächlich nicht so leicht vorstellbar, dass sie das Ding wirklich gewinnt. Und da geht es nicht nur um diese numerische Überzahl 2 gegen 1, klingt ja eh schon mal ungerecht, ja, sondern dann auch die beiden Namen, die Widersacherinnen, die beide in Schach zu halten, das war super. Aber für mich tatsächlich, was ist das bleibende Bild? Und das über Kopfsteinpflaster ist tatsächlich das Bild im Velodrom. Ja, dieser Blick von ihr nach rechts, die Kontrahentin im Blick zu behalten. Und sie, das hat man dann erst in der Zeitlupe von oben aus der Helikopterperspektive gesehen. Es war ein klarer Sieg. Also für den Sprint war das eine klare Geschichte.
Das sah gar nicht so, also zumindest aus der Fernsehperspektive gar nicht so aus. Holger, du hast natürlich nochmal einen anderen Blick auf der Tribüne gehabt. War dir klar, das war sofort offensichtlich, dass sie gewonnen hat? Ja, ne?
Ja, hier, ich sitze so, mal gucken, 10, 20 Meter hinterm Zielstrich. Da sind natürlich auch extrem viele Leute, die dann aufspringen. Aber mit der schrägen Sicht, da, ich dachte, es wäre sogar noch knapper geworden. Letztlich, das Entscheidende war, dass direkt vor meiner Nase Franziska Kosche mal die linke Faust geballt hat. Auf dem Bild ist es ja genau, ziemlich genau eine Vorderradlänge, ist es dann sogar ein bisschen klarer, als ich das geglaubt hatte. Sie ist hier auch gerade in dem ersten großen internationalen Interview gefragt worden, ob ihr das überhaupt klar war, dass sie gewonnen hat oder ob sie Zweifel hatte. Wenn man das Bild dann gesehen hat, dann musste es ihr klar sein, weil bei einer Vorderradlänge, dann weiß man, dass man gewonnen hat.
Fabian, es tut sich wahnsinnig viel für den Frauenradsport weltweit, sowieso natürlich auch in Deutschland. Flo und Holger haben es ja eben auch in der Repo schon mal angedeutet, wie wertvoll dieser Erfolg auch für den deutschen Radsport im Allgemeinen, aber speziell auch für den deutschen Frauenradsport ist oder sein kann. Ordne du uns doch mal für uns die Dimension dieses Erfolges von Franziska Koch in Roubaix ein.
Ja, also wenn man allein gesehen hat, neben wem sie dann da eben stand, neben zwei ehemaligen Weltmeisterinnen. In der Verfolgung war auch noch eine ehemalige Weltmeisterin. Also das war, und wie sie da reingekommen ist, auch in die Gruppe, da war nichts mit Zufall. Das war alles mit Stärke gemacht. Also wir haben ja jetzt ungefähr die letzten 60 Kilometer haben wir kommentiert und da ist sie die ganze Zeit vorne gefahren, ist auch schon ganz viel im Wind gefahren und dann habe ich den Tritt gesehen von ihr, wie rund er auch ist und sie ist dann über das Pavé, hat sie es immer wieder schnell gemacht, es hat das Rennen auch wirklich mit initiiert, natürlich Pauline Prévost hat dann die Attacke gemacht im Endeffekt, als sie dann weggefahren sind zu viert erstmal. Aber trotzdem war Franzi sofort dabei, war an dem Hinterrad und im Finale hat sie es, obwohl sie dann, also 5 Kilometer vor Ziel oder 4,8 waren es ungefähr, als sie das erste Mal attackiert hat mit Marianne Voss am Hinterrad, dachte ich, gut, das Ding ist durch, wenn die jetzt so weiter ins Ziel fährt. Die ist da so tief gegangen. Marianne Voss hatte die letzten 20 Kilometer nicht einmal die Nase in den Wind gehalten, habe ich gedacht, die ist dann auf jeden Fall schneller im Sprint. Aber Franzi hat das im Sprint auf der Bahn hinterher, also der kann sich... 99% der Männer können sich da was abschneiden, eine große Scheibe abschneiden. Also das war einfach perfekt aus dem Lehrbuch. Hat sie Marianne Voss da oben gehalten, ist auch immer wieder hochgefahren, hat den Schwung mitgenommen, hat sie die längere Linie fahren lassen. Und das wird nämlich auch nicht der letzte Sieg von ihr gewesen sein. Also wenn man die Bilder gesehen hat von der Siegerehrung, sie stand da total überfordert, würde ich mal sagen. Dachte so, das bin jetzt ich, da müsste doch eine von links oder rechts hier eigentlich hier oben stehen. Wie habe ich die denn schlagen können? Also diesen Ausdruck hatte man bei ihrem Gesicht oder das Gefühl hatte ich, dass sie sich dann da noch so ein bisschen fehl am Platz gefühlt hat. Aber ich bin mir sicher, dass sie sich daran gewöhnen muss und wird, denn das war nicht der letzte Sieg, so wie sie heute gefahren ist. Und ich hoffe, dass sowas natürlich auch so einen Push gibt für den deutschen Frauenradsport, dass man dann so eine Vorzeigefrau hat, die solche Rennen gewinnt. Und wichtig ist ja auch, ich meine, wir sind ja in den Medien unterwegs, bei uns kommt das halt sag ich mal, ich bin sehr nah drin und es wird immer in den Radsportmedien quasi, wird der Radsport und Frauenradsport natürlich schon sehr beobachtet, so wollte ich sagen. Und ich hoffe, dass so ein Ergebnis auch größer ist, dass andere Zeitungen, andere Leute über den Frauenradsport berichten und man sieht, okay, da wächst wirklich was heran in Deutschland.
Mhm. Ich nagel dich gleich nochmal drauf fest, Fabian, weil wir natürlich immer noch die Situation haben in Deutschland, dass wir eben kaum große Rennen haben und auch die großen Männerrennen ohne Frauenrennen noch rauskommen. Auch da sitzt du ja irgendwo mit am Hebel. Aber Flo, erstmal an dich die Frage, welche Strahlkraft hat dieser Erfolg für den deutschen Frauenradsport, auch perspektivisch? Die Wahrnehmung, das kann man glaube ich sagen, wird in Deutschland auch bei den Frauen immer größer. Was kann davon ausgehen heute?
Ja, also für mich ist das wie ein ausgestreckter Zeigefinger als Warnung. Wie, ihr macht immer weniger für den deutschen Radsport, es gibt immer weniger Rennen und dabei haben wir jemanden wie Franziska Koch oder auch Liane Lippert bei anderen, bei den schweren Ardennen-Klassikern oder auch bei der Tour de France, die solche Highlights setzen können und wir bieten ihnen in Deutschland keine Bühne. Das meine ich mit dem ausgestreckten Zeigefinger. Wir haben sie, wir müssen ihnen die Bühne bieten. Und wenn ich natürlich mitbekommen habe, dass das Rennen schlechthin in Stuttgart eben nicht mehr zur Austragung kommt aus Geldmangel, ich kann alles verstehen, aber trotz allem versteht das als Plädoyer, da muss ich sagen, auf der einen Seite diese riesige Freude, vor allem für Sie, persönlich für Franziska Koch, aber dann auf der anderen Seite, mein Gott, wir müssen mehr dafür machen. Das wird ja junge Mädchen animieren zu sagen, so möchte ich auch sein. Wenn ich so eine sympathische, das kommt ja noch dazu, Siegerin habe, die so überfraut, übermannt wird, ihr wisst, was ich meine, dann müssen wir den anderen auch eine Bühne bieten, auch mit Rennen in Deutschland. Dann ist es eben nicht nur Paris-Roubaix oder die Tour de France, sondern brauchen wir diese Bühne auch bei uns unbedingt. Und deshalb ist es auf der einen Seite ein Riesenerfolg und auf der anderen Seite auch eine Warnung. Ja, dann müssen wir aber auch was dafür tun und können uns nicht nur auf Talent verlassen.
Ja, und Fabian, jetzt muss ich nochmal sehr kritisch nachfragen. Du bist ja nicht nur ARD-Experte und lieber Kollege und Freund von uns, und sondern auch Mitarbeiter der ASO, also des französischen Veranstalters der Tour und dem Ableger in Deutschland eben, der alle großen deutschen Rennen mit veranstaltet, also Frankfurt, Hamburg, die Deutschlandtour. Ich verstehe alle Argumente, dass ihr sagt, es ist einfach wahnsinnig schwierig umzusetzen. Logistisch, finanziell, Jedermann-Rennen sind ein großer Bestandteil der Finanzierung. Ist alles nachvollziehbar. Aber wie lange könnt ihr das noch aufrechterhalten, diese Rennen ohne Frauen auszutragen?
Ja, so lange, bis es genug Geld gibt. Also es hört sich so ein bisschen doof an, aber die Sponsoren müssen auch machen, also die Wirtschaft muss da auch mitmachen. Und deswegen erhoffe ich mir von so einem Sieg wie Franziska Koch, und das wollte ich eigentlich vorhin, wenn ich es ein bisschen umständlich formuliert habe, eigentlich sagen, es ist wichtig, dass der Frauenradsport in der breiten Öffentlichkeit auch größer wird, dass mehr darüber berichtet wird, denn dann finden sich auch Sponsoren. Die Sponsoren, die können wir nicht zwingen, in den Frauenradsport oder in den Radsport überhaupt zu investieren, sondern das funktioniert nur, wenn auch die Nachfrage dementsprechend groß ist, also wenn sie einen Gegenwert bekommen. Und das hoffe ich natürlich, dass das funktioniert, dass es irgendwann funktioniert. Nichtsdestotrotz ist es, muss sich sowas irgendwo nicht finanzieren, also es muss sich finanzieren, natürlich, es muss sich nicht lohnen, das lohnt sich kein Rennen, das kann ich so schon mal sagen in Deutschland, das ist keiner, der Juhu schreit und sagt, wir gehen damit sehr viel Geld raus, sondern bei den meisten bleibt ganz viel Geld noch immer noch auf der Strecke, jedes Jahr wird ums Überleben auch gekämpft und klar, diese Einnahmequelle von den Jedermännern und jeder Frau, die ist da und die wird... Das ist eine Quelle oder eine Idee, auch Rennen zu organisieren ohne Sponsoren. Und erst wenn das groß genug ist, dann kann man vielleicht sowas auch machen. Die Sache ist, so ein Frauenrennen ist genau dasselbe, oder auch ein Juniorenrennen oder ein Espoirrennen. Es muss genauso abgesperrt werden wie ein normales Rennen. Und es sind dieselben Sicherheitsvorkehrungen zu leisten, also braucht man auch dasselbe Geld.
Ja. Es ist wichtig, darüber zu sprechen, und wir werden das auch weiter tun, denn da muss ich was tun.
Ja. Ich würde auch sehr, sehr gerne da mehr machen können, nur ich bin auch nicht derjenige, ich mache die Streckenplanung, ich mache sportliche Leitung für die Rennen, aber ich bin auch nicht derjenige, der entscheidet, wir investieren da jetzt Geld, was wir gar nicht haben, sondern das gucken wir mal irgendwie, wo wir das herkriegen und machen erstmal ein Rennen.
Ist ja völlig so, klar.
Wie gesagt, dass man damit viel Geld verdient. Ja. Ganz im Gegenteil.
Ja, ist natürlich klar, es ist liegt am Ende nicht bei dir, aber näher an die ASO und an die großen Veranstalter, als jetzt mit dir zu sprechen, kommen wir in diesem Moment nicht.
Wobei ich sagen muss, ich meine, die ASO ist schon ja ein Treiber, ne? Mit der Tour de France der Frauen und mit Paris-Roubaix. Das läuft ja auch unter deren Ägide und Lüttich, Bastogne, Lüttich und so weiter. Trotz allem, ich glaube, wir sind ja alle der gleichen Meinung. Ja? Ja. Wir brauchen die Bühne auch bei uns in Deutschland. Und vielleicht ist es sogar nicht nur eine Aufforderung an die Sponsoren, an die auch, um zu sehen, da ist ja ein großes Feld. Wir wollen ja auch Frauen aufs Rad bekommen. Ja, auch die Teilnehmerzahlen bei den Frauen weiter erhöhen. Ne? Das ist ja sehr kein, es soll kein Männersport mehr sein. Es soll ein Frauensport sein. Ja, und dann ist es vielleicht sogar auch eine Aufforderung an die Politik, zu sagen, ihr müsst das auch unterstützen. Weil das ja auch ein Signal ist für den allgemeinen Sport. Ich brauche keine Arena zu bauen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt im Podcast. Ich brauche keine Halle, ich brauche kein Stadion. Ich muss Straßen absperren, die sowieso da sind. Ja? Und im Vergleich zu anderen Sportevents ist dann Radsport fast schon kostengünstig.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und aber das ist das, was ich eingangs auch sagen wollte. So ein Sieg, wie den Franzi Koch da jetzt gemacht hat, das ist... das geht viral. Ja? Ja. Da kann man darauf aufmerksam machen und dann, also ich glaube, in Deutschland muss man das anders angehen. Wir haben nicht diese Radsport-Tradition wie in Belgien oder in Frankreich, sondern bei uns ist es so, und das war auch im Männersport so, das haben wir jetzt bei Lipowitz auch wieder gesehen, wenn da einer kommt, der ganz vorne fährt, dann ziehen auch ganz viele nach. Dann läuft das. Und deswegen wäre es schön, wenn auch den Druck gar nicht erhöhen, auf Franzi, sie hat jetzt dieses Riesending gewonnen, aber wir können in Deutschland momentan nicht die Jugend, die das so aufbauen. Wir können auch nicht viele Nachwuchsrennen machen oder zweite Kategorie Rennen. Wenn wir anfangen, so ein Rennen zu machen, dann muss das direkt ein großes Rennen werden, denn auch ein kleineres Rennen muss genauso sicher abgesperrt werden. Aber für ein kleines Rennen, was nirgendwo übertragen wird, wo keine Journalisten sind, bekommen wir kein Geld für. Fertig. Da sagen die Sponsoren, was kriege ich für einen Gegenwert? Also das ist doof, das weiß ich, aber das ist die Wahrheit. Also das ist einfach so, so ist es einfach. Wir können die nicht
zwingen, vielen Dank für die Einordnung.
Geld auszugeben.
Völlig richtig. Vielen Dank für die Einordnung. Ich glaube, die Fragen stellen sich eben auch viele und deswegen müssen wir das immer wieder besprechen. Machen wir auch, haben wir für diese Folge damit gemacht, aber jetzt wollen wir sie natürlich auch mal hören. Die Sensationsgewinnerin von Roubaix, Steffen Gahr, hat im Innenraum auf dem Kunstrasen des Velodroms mit ihr gesprochen.
Franziska Koch, Paris-Roubaix-Siegerin 2026. Man kann durchaus sagen, ein historischer Sieg, aber auch ein sensationeller Sieg. Als Sie im Zielauslauf waren, haben Sie nur unglaublich im Kopf geschüttelt. Wie unfassbar ist es für Sie selbst?
Ja, ist sehr, sehr unfassbar. Es ist wie so ein Traum, der wahr wird. Roubaix ist so ein Rennen, was man nicht vorhersehen kann. Alles kann passieren und von daher bin ich in dieses Rennen reingegangen mit dem Traum zu gewinnen. Aber ich war auch vorbereitet auf alle möglichen Szenarios. Ich hatte keinen Defekt. Alles hat perfekt geklappt von daher war es ein perfektes Rennen für mich.
Das ist, glaube ich, unstrittig, dass dieser Sieg verdient war. Sie waren im Finale die entscheidende Frau. Sie haben dreimal die Attacken gesetzt und sich dann auch noch auf der Ziellinie durchgesetzt gegen zwei Topfahrerinnen von Wismar. Wie war da im Finale der Plan? Also 45 Kilometer vom Ziel, ja, die Attacke, wie war da insgesamt der Plan?
Ja, wir hatten vom Team her auch den Plan, nach Mont-Saint-Pével das Rennen zu gestalten. Und das ist der Moment, wo die Gruppe gegangen ist. Und dann waren wir in der Gruppe mit 4, 2 von Wismar. Von daher war dann die Hauptarbeit nicht auf meinen Schultern. Aber ich wusste auch, dass ich am liebsten allein ankommen wollte. Deswegen habe ich dann auch auf dem Weg noch ein paar Mal probiert, die anderen abzuschütteln. Das hat dann nicht ganz geklappt, aber am Ende dann im Sprint.
Im Sprint gegen zwei Wismar-Frauen, nicht gegen irgendwen, Marianne Voss und Rob Bro. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen oder schaltet man einfach nur aus und haut rein?
Ja, ich glaube, man schaltet mehr aus. Also ich war sehr, sehr fokussiert. Man muss dran glauben, dass es klappt. Und man hat eigentlich dann nicht zu viele Zweifel im Kopf.
Und dann standen sie oben bei der Siegerehrung, links und rechts, die Topathletin, 14-malige Weltmeisterin, Olympiasiegerin auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Tour de France-Siegerin und ganz oben, aber sie haben von oben runter geguckt. Was ist das für ein Gefühl mit dem Kopfsteinpflaster in der Hand?
Ja, es ist ein sehr, sehr tolles Gefühl. Sozusagen im Sandwich von zwei Weltklasse-Fahrern zu stehen, von denen man schon seit Jahren zuschaut, ist sehr, sehr beeindruckend und macht mich sehr stolz.
Größter Erfolg der Karriere, im Range der Weltathletin jetzt angekommen. Was macht das mit Ihnen?
Es macht mich sehr glücklich. Ich habe sehr, sehr viel Spaß, Rennen zu fahren. Und von daher bin ich sehr zuversichtlich auf den Verlauf meiner Saison.
Jetzt gucken wir erstmal, was mit dem Kopfsteinpflaster passiert, den Sie bekommen haben. Wo kommt der hin, der Stein?
Ich würde sagen, der kommt mit nach Hause und der kommt auf jeden Fall in Sichtweite, weil es sind sehr, sehr schöne Erinnerungen und daran werde ich bestimmt oft gerne zurückerinnert.
Holger, bist du eigentlich noch da? Wir haben lange nichts mehr von dir gehört.
Ich höre sehr, sehr richtig zu. Ich habe jetzt gerade mal dran nachgedacht, ob sie eigentlich eine eigene Dusche bekommt. Es gibt diese ganz, ganz alten Duschen. Jeder Sieger bei den Männern bekommt ja dann seine eigene, wo er die Dusche nehmen kann. Ich habe auch bis vor kurzem geglaubt, das sei inzwischen ja fast nur noch ein Museum. Aber jetzt würde ich eines Besseren belehrt, dass die tatsächlich dort duschen und dass es inzwischen auch warmes Wasser sogar dort gibt. Aber ich habe wirklich ehrlich gesagt bis jetzt gar keine Ahnung, wie das mit den Frauen ist.
Ja, schon also ich Kram meine, letztes Jahr gesehen zu haben, dass es ein Schild gab, angebracht wurde für beide, also für beide Sieger, den Sieger und die Siegerin, dass die dann quasi ein gemeinsames Schildchen angebracht
haben. Eine Gemeinschaftsdusche, ja.
Wenn man so will.
Ja, Wout van Aert.
Kochendes Wasser in diesem Fall. Ne?
Ja.
Ja, genau. Ja, guck mal, super Brücke. Dann sind wir beim Rennen der Männer. Das war ja schon eines der allerbesten in den vergangenen Jahren. Also das Frauenrennen hat nochmal alles getoppt, aber was wir vorher erlebt haben, alter Schwede, Dramen, defekte Stürze und auch da ein packendes Finale, geschildert von Holger.
So viel Spannung hat es schon einige Jahre nicht mehr gegeben hier in Roubaix, denn gleich werden zwei Fahrer um den Sieg sprinten in diesem altehrwürdigen Velodrom. Und die Aufregung ist schon sehr, sehr groß, denn einer der beiden wird sich einen sportlichen Lebenstraum erfüllen. Ist es Tadej Pogacar, der Mann im weißen Trikot mit dem Regenbogenstreifen des Weltmeisters, der fast alles gewonnen hat? Natürlich die Tour de France, die anderen großen Klassiker, die Weltmeisterschaften. Olympia fehlt ihm noch, ja, aber hier vor allem fehlt ihm dieses Paris-Roubaix. Er hätte dann alle Radsportmonumente für sich entschieden, als erster nicht Belgier. Und der andere ist nicht Mathieu van der Poel, der Sieger der drei vergangenen Auflagen, sondern es ist Wout van Aert, ein Belgier. Wir sind hier ganz nah an der belgischen Grenze und der Mann im gelben Trikot des Teams FISMA, der hat auch viel gewonnen, vor allem Tour de France-Etappen. Aber ein ganz großer Klassikersieg neben Milan Sanremo, der fehlt ihm noch. Und er kriegt jetzt hier die Chance, denn eigentlich müsste er der bessere Sprinter sein. Wout van Aert hat ja Tour de France-Etappen gewonnen, im Sprint zum Beispiel in Paris vor 5 Jahren. Voriges Jahr auch in Paris im Regen und jetzt hier in Roubaix. Es kommt das Glockenzeichen für die letzte Runde. Beide sind hier eingebogen auf die Radrennbahn. Ihr Vorsprung ist etwa 200 Meter auf die nächsten Verfolger. Das ist Jasper Stuyven, der Belgier. Wenn Sie sich nicht allzu viel Zeit lassen, sprinten Sie um den Sieg. Aber Sie dürfen sich auch keine Zeit lassen. Sie belauern sich. Wout van Aert hat deutlich mehr Erfahrung in diesen Sprints. Tadej Pogacar in der führenden Position. Jetzt sind es noch 250 Meter. Sie sind auf der Gegengeraden. Pogacar von vorn wird den Sprint eröffnen. Wout van Aert hat eine glänzende Ausgangsposition. Er kann aus dem Windschatten jetzt beschleunigen. Wout van Aert aus dem Sattel raus. Überholt Tadej Pogacar. Und er ist schon jetzt geschlagen. Schon 150 Meter von dem Ziel. Riesenjubel der belgischen Fans hier in Roubaix. Wout van Aert erfüllt sich seinen Traum und gewinnt Paris-Roubaix 2026. Finger nach oben. Er hat jetzt allen Grund, er könnte die Welt umarmen, hier zu jubeln. Platz 2 für Tadej Pogacar wie im vergangenen Jahr. Und dann kommt der drittplatzierte Jasper Stuyven aus Belgien, der mal die Deutschlandtour noch mal an Sanremo gewonnen hat. Und vierter wird der Sieger der drei vergangenen Jahre, Mathieu van der Poel. Wout van Aert, der Altmeister. Einen Tag nach Neujahr hat er sich bei einem Crossrennen den Knöchel gebrochen. Da dachten schon alle, im Frühjahr geht gar nichts mehr für den jetzt 31-Jährigen, der so oft Zweiter war bei großen Rennen, unter anderem 4-mal bei Weltmeisterschaften. Aber jetzt ist er hier Erster in Roubaix und krönt damit seine Karriere. Und Mathieu van der Poel, sein langjähriger Widersacher. Die beiden sind wirklich nicht die engsten Freunde. Der kommt mal direkt zum Gratulieren vorbei. Große Geste des Mannes, der hier schwer
geschlagen wurde, weil er zum unmöglichsten Zeitpunkt im Wald von Ahrenberg auf schwerem Kopfsteinpflaster defekt hatte und lange auf eine Ersatzmaschine warten musste, zu Fuß unterwegs war und seinen Rückstand, der über 2 Minuten betrug, zwar fast aufholen konnte, aber nicht mehr ganz. Wout van Aert wieder auf den Füßen, nachdem er hier gerade rücklings am Velodrom lag. Umarmt von seinen Teamkollegen und natürlich auch von den Helfern und Betreuern, ist der Sieger von Paris-Roubaix und der 2. Platz für Tadej Pogacar wie im vergangenen Jahr. Also der Traum, alle Monumente zu gewinnen, ist für ihn aufgeschoben aufs nächste Jahr. Und dann kamen die anderen. Ich habe das noch ein bisschen hingezögert, weil jetzt kommt nämlich der beste Deutsche. Das ist Nils Polit. Der fährt um Platz 9 und 10 und er wäre natürlich hier deutlich besser, wenn er nicht unterwegs auch Tadej Pogacar lange geholfen hätte, als der Slowene auch defekt hatte. Also eine gute Platzierung, wieder Top 10 für Nils Polit.
Tja, Holger, großartig geschildert, wie immer. Du bist, glaube ich, zum, weiß nicht, korrigiere mich, 38. Mal oder so in Roubaix heute.
Sagen wir mal so, habe die Mehrzahl der deutschen Siege in Roubaix erlebt.
Ja, Josef Fischer noch nicht, ganz knapp verpasst, aber John Degenkolb auch natürlich. Wie viel Spaß hattest du an diesem Sonntagnachmittag?
Ja, es war tatsächlich, lernen wir ja, dass Paris-Roubaix immer früher beginnt. Es ist nicht mehr so nach dem Motto, da fahren wir 100 Kilometer lang, dann geht eine Ausreißergruppe und dann dauert es noch ein bisschen, bis vor dann irgendwie 50 Kilometer vor dem Ziel das Finale eröffnet wird. Das ist inzwischen ja komplett überholt. Es gab überhaupt keine einzige richtige Ausreißergruppe mit Außenseitern. So schnell war das Rennen. Und dann hat sich irgendwie zwischen Kilometer 80 und 200 haben sich die Ereignisse so überschritten, schlagen mit diesen Defekten. Ich habe auch das Problem gehabt, man musste auch mal mitzählen, wie viele Defekte. Wir waren uns am Ende alle einig, dass alle drei Topfahrer, Van der Poel, Van Aert und Pogacar, jeweils dreimal das Rad wechseln mussten. Heißt nicht, dass sie drei Defekte hatten. Sie mussten ja wieder zurückwechseln und Pogacar musste zwischenzeitlich auch mal auf eins, was ihm gar nicht gehört, nämlich eins vom neutralen Materialwagen. Das alles zu verfolgen, ist schon sehr speziell. Und eins will ich gerade noch auflösen, was ich gesagt habe, dass er den Finger in den Himmel streckt, Wout van Aert, aber er hat es erst hinterher erklärt. Ich hatte es auch nicht mehr auf dem Schirm. Er erinnerte damit an Michael Golatz, der hier, da war ich auch dabei, vor 8 Jahren gestorben ist. Das war damals Teamkollege von Wout van Aert, bei dessen erster Teilnahme bei Paris-Roubaix, und er hatte einen Herzstillstand im Rennen und ist einfach in irgendeiner Kurve gerade ausgefahren und war de facto auf der Stelle tot. Das haben wir damals nach dem Rennen erfahren und das wird auch keiner vergessen, die damals dabei waren, und er schon mal gar nicht. Und er hat dann auch gesagt, dass er 8 Jahre lang auf diesen Moment hingearbeitet hat, dass er einmal für seinen Teamkollegen auf dem Zielstrich den Finger heben konnte.
Das hören wir uns jetzt mal von ihm persönlich an.
It means everything to me. It's been a goal since 2018, when I first did this race. And it's now 8 years ago, and in that race I lost a teammate, Michael Golas. Ever since then, it's been my goal to come here and point my finger to the sky. This victory is for Michael, but especially for his family, for staff, Marianne, Christophe, and all my friends and teammates in my previous team. It was a really tough day, and ever since then some kind of way I was so many times unlucky in this race, but it brought me also experience. So even today, when luck was not on my side, I kept believing in it, and finally the reward is there.
Ja, ein sehr emotionaler Sieg, hat auch geweint im Ziel. Es ist natürlich ein Riesentraum für ihn in Erfüllung gegangen heute, Fabian. Du hast dich auch im Fernsehen schon sehr für ihn gefreut. Warum hast du es ihm so gegönnt heute?
Weil er einfach einer der größten Klassikerfahrer und größten Rennfahrer auch seiner Zeit ist. Er aber auch sehr viel Pech in den letzten Jahren hatte. Und auch mit seinem Knie oder jetzt im Frühjahr oder mit dem Knöchelbruch. Er war oft dran. Er hat große Erfolge bei der Tour de France schon gefeiert, keine Frage. Aber ein Monument in Nordfrankreich oder in Belgien, das hat ihm noch gefehlt. Und ich habe das jetzt ein paar Mal gesagt, also auch letzte Woche hatte ich schon auf ihn gesetzt und habe gesagt, der muss jetzt irgendwann so ein Ding noch abschießen, weil die Zeit wird langsam eng für ihn. Aber so wie er in den letzten Wochen gefahren ist, hat einfach gezeigt, dass die Form extrem gut ist. Erst vor einer Woche oder zwei, anderthalb Wochen musste er sich noch Filippo Ganna da geschlagen geben. Kurz vorm Ziel wurde er eingeholt. Das hat ihm, glaube ich, auch wieder wehgetan, wo ich dachte, boah, das kann doch nicht sein, dass der das nicht hinkriegt, mehr zu gewinnen. Und deswegen hat mich das einfach so für ihn gefreut, dass er es jetzt endlich geschafft hat, denn er ist einfach ein Riesenrennfahrer und wenn man so ein Rennfahrer wie er ist, muss man auch so ein Rennen mal gewonnen haben.
Ja, wir wollen zufrieden sein mit dem, was wir geboten bekommen haben und das war eine Menge, aber so einmal den Gedanken hatte ich zwischendurch auch, was wäre das jetzt für ein Riesending für uns alle, wenn das nicht ein Zweikampf, sondern ein Dreikampf gewesen wäre am Ende mit Mathieu van der Poel. Der ist wahrscheinlich von allen der Unglücklichste gewesen unterwegs. Hatte im Wald von Arenberg einen Defekt. Das hat dann sehr lange gedauert, bis er ein Ersatzrad bekommen hat und hat einfach dann zu viel Zeit verloren, am Ende 2 Minuten. Flo, das hat ja alle heute mal erwischt, auch Tadej Pogacar. Holger hat es angesprochen, er musste sogar zwischendurch auf so ein blaues, neutrales Fahrrad setzen oder sich setzen. Haben die anderen aus diesem Unglück Pogacars zu wenig gemacht? Ich weiß, es ist hinterher immer leicht zu sagen, hätte und so weiter, ne? Aber hätten sie da, weil ich hatte das Gefühl, sie haben da so ein bisschen gezögert vorne und wussten nicht so richtig mit dieser Situation umzugehen. Hätten sie ihn da wirklich distanzieren können?
War halt noch ganz schön weit zu fahren, ne? Es war ja noch ganz schön weit zu fahren.
Kilometer, und
da war noch eine Menge Material, Menschenmaterial aus seiner Mannschaft auch noch in der Umgebung, die ihn wieder ranfahren können. Ich greife ganz kurz nochmal einen Gedanken auf mit Wout van Aert. Ich finde, es ist genau der richtige Sieger, weil wir alle sehr zu Recht immer über das Duell gesprochen haben mit Mathieu van der Poel und Tadej Pogacar. Wout van Aert ist ein Mann, der so ein Rennen gewinnen kann. Das wussten wir ja auch. Ich meine, da ist er mindestens mal Außenseiterchancen. So ein Mann bereichert den Radsport. Auch Tadej Pogacar bereichert den Radsport, weil es so außergewöhnlich ist. Aber Wout van Aert hat an diesem Tag für diese Unberechenbarkeit des Radsports gestanden. Nochmal, er ist ein Mitfavorit, er ist ein großer Name und wir haben über Pech und seine großen Erfolge gesprochen und so weiter. Aber es ist schön, dass man dann so einen hat, der vielleicht auch davon profitiert, kann ja sein, aber der dieses Rennen gewinnt, bei dem es eigentlich nur darum ging, entweder oder. Ja, Van der Poel oder Pogacar. Nee, und dann ist Wout van Aert da. Dass es dann doch nicht so eng gefasst ist, ja, dass da plötzlich andere, dann fährt ein Jasper Stuyven noch nach vorne, ja, das ist doch unglaublich gut, das tut dem Radsport gut, dass es nicht nur dann das Duell A gegen B ist, sondern kommt C und D irgendwie auch noch ins Spiel, und Nils Politten fährt ein gutes Rennen und so weiter und so fort. Und das fand ich unheimlich gut. Aber zurückkommend auf deine Frage auch und auf die Rennsituation. Ja, Mann, wann habe ich ihn denn das letzte Mal auf dem blauen Fahrrad gesehen? Ja, auf dem neutralen Rad. Das ist natürlich ein Drama. Und das Drama dann im Arenberger Wald, wo du genau weißt, da ist die Hilfe fern. Ja, das zeigt natürlich, warum lieben wir so Paris-Roubaix. Wir ergötzen uns natürlich auch an dem Drama. Was nicht heißt, dass wir uns für Niederlagen freuen. Aber es ist halt komplett unberechenbar. Hinter jeder Kurve, hinter jedem Kopfsteinpflaster, hinter jedem Pavé-Stück lauert die nächste Chance, dass das Rennen sich komplett ändert. Und das ist halt genial.
Ja, und ich habe heute zwischendurch auch mal diesen Gedanken gehabt, also, ja, Entschuldigung, Holger, mal erzähl.
Ja, ich wollte das einmal unterstreichen, was ich hoffe, was nicht hängen bleibt, ist, Van Aert hat gewonnen, weil Pogacar und Van der Poel Effektpech hatten.
Nee.
Er hatte selber auch mindestens 3-mal, ganz am Beginn, also das und dann nochmal irgendwie, glaube ich, nach 60 Kilometern. Natürlich war das ein besseres Krisenmanagement, weil es einfach leichter war. Pogacars Defekt war einfach zur Unzeit mitten auf dem Pavé, der Mannschaftswagen kam nicht ran. Natürlich ist es dann komplizierter, aber Van Aert hatte auch den letzten Defekt. Und das haben sie wirklich klug gemacht und hatte auch ein bisschen davon profitiert, dass Christoph Laporte noch mit in der Gruppe war, lange Zeit, dass er nicht alleine war, wie eben Pogacar. Da kam ein bisschen was zusammen. Und
aber er musste lange alleine fahren.
Gedanken. Bitte?
Er musste da lange alleine fahren. Also das Laporte ist ja vorne in der Gruppe geblieben, der hat sich nicht zurückgelassen.
Ja, nach dem Defekt, genau. Aber er hat in der Zeit, wo sie dann zusammen waren, noch einen an seiner Seite. Das hilft ja dann auch schon mal. Und der andere Gedanke von Flo ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, denn wir haben auch gestern schon aufgelistet, wie wir in den vergangenen Jahren im Prinzip immer dieselben drei Sieger erlebt haben, nämlich Remco Evenepoel und eben Mathieu van der Poel und Tadej Pogacar. Wenn man die 5 Monumente und die Weltmeisterschaften zusammennimmt, dann sind es, glaube ich, jetzt 23 oder 24 Rennen, wo nur ein einziger anderer gewonnen hat, nämlich Jasper Philipsen bei Milan Sanremo vor 3 Jahren. Und deswegen ist es eben umso besser, dass das Ergebnis heute so völlig unvorgesehen war, weil Flandern vor einer Woche, die ersten 5 hätte ich in der Reihenfolge auch schon morgens auf dem Blatt Papier schreiben können. Das habe ich heute Morgen auch gesagt. Heute Morgen habe ich auch gesagt, da gewinnt Pogacar vor Van der Poel, vor Ganna, vor Pedersen, vor Van Aert und vor, wen habe ich jetzt vergessen, vor Philipsen. Und dachte, okay, da gibt es eine Abweichung, so eine kleine, aber Roubaix ist dann eben doch nochmal zum Glück was ganz anderes.
Ja, und was ich eben noch eben sagen wollte, ich habe mich zwischendurch auch mal ertappt bei dem Gedanken, wie glücklich wir uns, also bei aller journalistischen Distanz, die wir natürlich auch wahren müssen und wir gucken immer kritisch auch auf große Leistungen, aber diese Generation von Radsport, und ich glaube, in ein paar Jahren könnten wir uns die Finger danach lecken, dass wir das Glück haben, so viele unfassbar gute Radsportler zu haben, die diesen Rennen so einen ganz anderen Charakter geben, wie es ja fast jahrzehntelang der Fall war, dass jedes Rennen wirklich irgendwie spektakulär und spannend ist, auch wenn es am Ende immer die gleichen Namen sind, aber das ist so wohltuend, sich das anzugucken, es macht einfach großen Spaß.
Ja, Holger hat es ja eben auch gesagt, wenn man mal zurückblickt, nicht ganz weit nach hinten, aber es war ja eben so, ja, man nimmt Anlauf und dann geht eine Gruppe und dann wird die gestellt und dann machen es die Besten unter sich aus. So war es ja auch lange bei der Tour de France. Auch da hat Wout van Aert das Ganze stimuliert. Er hat es verändert mit Attacken, die einfach viel früher kamen. Und das deswegen erleben wir und genau deswegen unterstütze ich das, was du sagst, Moritz. Diese Generation hat den Radsport verändert. In der Vorhersehbarkeit, es ist eben nicht so vorhersehbar. Trotz allem wird das alles ja gelenkt von hinten aus den Teamfahrzeugen und so weiter. Und trotz allem, das macht einfach wahnsinnig Spaß.
Ja, wir hören mal den besten Deutschen. Nils Polit ist 9. geworden, Teamkollege von Tadej Pogacar und Steffen Gahr hatte ihn am Mikrofon.
Nils Polit, das war ein ziemlich dramatischer Nachmittag im Norden Frankreichs. Defekte bei den Topstars, nochmal rangekämpft, Sie auch. Sie mussten auch nochmal Tadej Pogacar helfen. Wie haben Sie es erlebt?
Ja, eigentlich lief bei uns alles nach Plan, aber dann war es halt die letzten 2 Sektoren vor Havelü, da wo wir eigentlich das Rennen nochmal härter machen wollten, fährt platt und war dann in der Verfolgergruppe. Das Auto war nicht direkt bei uns hinten dran. Wir hatten vorher das Feld schon ziemlich klein gemacht. Das war auch unser Plan und da mussten wir uns zurückfallen lassen. Wir haben alles versucht, ihn wieder nach vorne zu fahren. Ja, und dann habe ich irgendwie meinen Weg wieder nach vorne gesucht. Hatte ein bisschen Glück, dass Mathieu dann platt hatte, konnte mich dann gut hinten dranhängen und somit bin ich schon in die Top 10 gekommen und sehr, sehr happy.
Auf den letzten 50 Kilometern gab es das Duell Tadej Pogacar gegen Wout van Aert. Tadej hat alles versucht, ihn irgendwie abzuschütteln, hat aber nicht funktioniert. War dann klar, dass er dann hier im Velodrom im Sprint gegen van Aert den Kürzeren ziehen wird?
Ja gut, wir wissen, dass Wout extrem schnell ist, hat schon Tour de France Etappen im Sprint gewonnen. Ich denke, die Verfolgungsjagd, die Tadej gemacht hat, die hat schon extrem viel Kraft gekostet. Bist dann direkt durchgefahren, direkt nach vorne raus wieder. Wie gesagt, ich habe es auch gemerkt, dass wir da extrem viel gespendet haben. 40 Sekunden lassen sich einfach nicht so zufahren.
Roubaix war so ein großes Ziel für Tadej Pogacar. Er ist ja wieder Zweiter. Wie sehr fuchst denn das?
Ja, er hat gerade gesagt, kommen wir nächstes Jahr wieder.
Und Sie haben es eben schon mal angesprochen. 9. Platz, Top-10-Ergebnis, nachdem Sie zwischendrin so viel schuften mussten, zurückgefallen waren, um Tadej Pogacar wieder ranzuführen und dann doch wieder nach vorne. Wie zufrieden sind Sie selbst mit Ihrem Tag?
Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Leistung, sehr, sehr zufrieden mit meinen Beinen heute. Es lief alles echt nach Plan. Das Material hat gestimmt, bei mir zumindest. Und einfach super happy jetzt heute auch wieder mit dem Top 10 hier in Paris-Roubaix abzuschließen.
Danke.
Ja, danke. Fabian, jetzt hat er so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, weil Pogacar hat im Interview selbst gesagt, auf die Frage, ob er jetzt wiederkommt, ne? Der Sieg fehlt ihm ja noch. Ja, jetzt gucken wir mal, warten wir erstmal ab. Offensichtlich hat er teamintern schon kommuniziert, Alter, nächstes Jahr versuchen wir es wieder. Also werden wir ihn so lange auf den Kopfscheibenpflasterpassagen sehen, bis er das Ding mal gewonnen hat?
Ja, so lange aufs Glück einprügeln, ne? Bis es eintritt irgendwie. Also ich glaube schon, dass er heute der stärkste Fahrer war. Das glaube ich schon. Aber zu Paris-Roubaix gehört halt auch noch eine Menge mehr. Ne? Auch Van der Poel hatte einfach extrem viel Pech. Also ich hatte schon meine Zweifel mit Van der Poel. War einfach nur diese Serie, dass die irgendwann reißt. Er hat 3 Jahre hintereinander hat er das Rennen gewonnen, hatte nie einen Platten, nie gestürzt, nie was passiert. Irgendwann tritt das einfach ein. Und und Pogacar hat es jetzt auch gemerkt, es ist egal bei dem Rennen, wie stark man ist. Bei Sanremo ist das, da ist es egal, da kann man sich mit 60 nochmal vor der Chippresse auf die Maul legen. Da kann man wieder ranfahren und vorbeifahren, wenn man stark genug ist. Bei Roubaix ist das dann in Anführungsstrichen nicht so einfach, denn da spielt halt der Windschatten auch mal eine größere Rolle. Ne? Denn, da kann er nämlich nicht am Berg wegfahren, wo er einfach wesentlich stärker ist als alle anderen, sondern wenn er ein Wout van Aert am Hinterrad hat, dann kann er ihm auch nicht wegfahren. Also ich glaube, der wird nicht sehr wiederkommen. Nach Sanremo ja nicht, nur zum Focaccia-Essen, das hat er ja gesagt. Der will alle Rennen nochmal einmal abhaken jetzt. Und ist ja schön, und
solange er dabei
nächstes Jahr wiederkommt. Ja. Was mich so ein bisschen verwundert hat, wir haben auch viel über Reifen gesprochen, wie viele Defekte es gab. Alle reden von dieser Entwicklung und wie gut die Reifen werden und viel besser. Also das müsste man mal aufschreiben, wie viele Defekte es jetzt gab. Ob das so viel besser war als in den Jahren zuvor, will ich fast bezweifeln. Und es war ja noch relativ gutes Wetter. Also es war ja nicht nicht so, dass es extrem schlammig war oder dass man das nicht gesehen hat. Bei Regen bleibt immer noch viel mehr an den Reifen hängen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dann doch vielleicht mit doch viel zu wenig oder nicht viel zu wenig, aber mit zu wenig Druck gefahren wird. Denn das ist ja das, was nochmal den Komfort ausmacht. Das ist das, wo sie am meisten testen. Und sie reizen das jedes Jahr immer nochmal so ein bisschen weiter nach unten aus mit dem Luftdruck. Aber das ist jetzt auch nur eine Vermutung von einem Laien, wie gesagt. Das kann auch an anderen Dingen liegen, aber es ist jetzt nicht so. Also die Defekte, gerade bei den großen Fahrern, waren exorbitant, ja. Müsste ich sagen.
Sind die Reifen anfälliger, wenn weniger Luft drin ist?
Naja, die sind ja durchweg tubeless gefahren und ich glaube nicht, dass sie ein Loch haben, dadurch, dass ein Stein drin ist. Und das macht die Milch dann, das dichtet die dann ab. Aber wenn ich viel zu wenig Luft drauf habe und einen Durchschlag habe, dann entweicht die Luft ganz schnell. Dann ist sie sofort raus, weil dann wagt der Reifen, dann wird er einmal platt gedrückt und dann schießt die Luft da halt raus. Das hat anscheinend des Öfteren ist das heute passiert.
Bin ich ein Faktor, wir haben gestern mit Max Walscher darüber gesprochen, der sagte, das Flachster sei so schlecht wie noch nie, was damit zusammenhängt, dass es im Winter diese Mischung aus relativ kühlen Temperaturen und doch relativ viel Regen gegeben hat. Und normalerweise, wir wissen ja, dass da auch die Ziegen das Gras wegfressen, dass das nicht drüber wächst über das alte Pavé. Aber es soll super schwer gewesen sein, diese Schäden des Winters zu beseitigen. Sie haben zwar mächtig gearbeitet, aber sie hatten ganz große Sorgen. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass einfach das Pflaster in dem schlechteren Zustand, also es ist immer schlecht, ist klar, aber dass eben da viele Stellen eben wirklich noch sehr, sehr schwer zu befahren waren, noch links und rechts des Pavés. Und ansonsten haben alle richtig Glück gehabt, weil gestern, als wir da bei der Mannschaftspräsentation standen, waren 8 Grad und Nieselregen. Heute 15 Grad, Sonnenschein, Rückenwind. Da hatten sie echt Glück.
Mhm. Aber das vielleicht auch noch, der Rückenwind, den du gerade angesprochen hast, das spielt natürlich dann auch wieder eine Rolle. Dann sind sie schneller auch auf dem Pflaster, ja. Dann fahren sie schneller. Wenn sie Gegenwind haben, fahren sie nicht ganz so schnell, dann hast du vielleicht auch nicht, dann schlägst du nicht ganz so schnell durch. Aber ich will da auch gar nicht zu viel da reininterpretieren. Fakt war einfach, dass alle oder jeder der großen Favoriten, die hatten alle mal einen Defekt. Also keiner hat da wirklich extrem von dem anderen hinterher profitiert.
Also, Wout van Aert hat gewonnen vor Pogacar und Jasper Stuyven. Bester Deutscher Nils Pullitt als 9. Max Walscheid auch starker 11. Kim Heiduk als Bester aus der Ineos-Mannschaft 21. Und dann müssen wir natürlich, also wenn wir über Roubaix sprechen und er dabei ist, natürlich auch noch kurz über John Degenkolb sprechen. Sieger von 2015, zum 13. Mal dabei. Alles andere als selbstverständlich nach seinem schweren Sturz im vergangenen Jahr. Und wir hören ihn mal. Er war sehr happy im Ziel.
Ja, ich bin, passabel durchgekommen, aber für einen ganz vorderen Platz hat natürlich nicht gereicht. Aber ich glaube, ich habe alles gegeben, habe gekämpft und habe keine Fehler gemacht. Hatte einen Defekt im Wald von Arenberg und musste dann nach dem Wald wechseln. Und das wirft einen natürlich dann mega weit zurück. Und wenn man dann nicht, sag ich mal, absolute Top-Beine hat, dann kommt man auch nicht mehr ins Rennen zurück. Aber ich habe trotzdem gekämpft und wir haben alles gegeben und darauf bin ich stolz.
Im Ziel hat die Familie gewartet. Alle waren sehr, sehr stolz. Sie auch, sie haben sehr viel gelacht, mich auch mit den Kindern. Es ist die 13. Auflage. Mit welchem Gefühl verlassen Sie jetzt Roubaix?
Ja, einfach wirklich, ich habe das, werde das, glaube ich, jetzt im Nachhinein noch mal mehr genießen, als ich es vielleicht im Rennen heute konnte, aber am Ende ist das ist für mich halt einfach was ganz Besonderes, hier noch mal mit dabei gewesen zu sein. Das schaffen nicht viele, so viele Austragungen hier mit dabei zu sein. Ich habe, glaube ich, nur 2-3 Mal verpasst in meiner Karriere und auch wegen Stürzen und Verletzungen, und macht einen stolz.
Kommen Sie nochmal zurück?
Ich hoffe es.
Er hofft es. Im Fernsehinterview mit Sebastian Ried hat er gesagt, wenn es jetzt das letzte Mal gewesen wäre, hätten wir das wahrscheinlich vorher auch schon so kommuniziert. Also so sinngemäß habe ich das verstanden. Es klang so, als würde er nochmal zurückkommen wollen. Flo, er ist 37, sein Vertrag läuft aus. Das ist zumindest unser Kenntnisstand. Du hörst die Spatzen von den hessischen Dächern ja häufiger mal zwitschern. Was sagt man sich denn da so über die Zukunft von John Degenkolb?
Also eines ist entscheidend. Hat er noch Spaß am Radsport? Und den verspüre ich. Der sitzt auf dem Rad, weil es ihm Freude macht. Ich glaube schon auch mal bei uns im Podcast gesagt, für mich eines der Highlights des vergangenen Jahres war, als er zum ersten Mal nach seiner Verletzung bei der Deutschlandtour zum Prolog in Essen aufs Rad gestiegen ist. Mhm. Da ging es überhaupt nicht um die Zeit, um Platzierung. Da ging es darum, er sitzt wieder auf dem Rad. Und da habe ich gedacht, wer so viel Spaß am Radsport hat, der verlängert vielleicht seinen Vertrag auch nochmal. Und ich glaube, die Wertschätzung des Teams wird sicherlich auch da sein. Da ist noch gar keine Entscheidung gefallen. Das weiß ich definitiv. Oder ich weiß es nicht definitiv. Aber ich würde es zumindest mal nicht ausschließen, weil es geht ja auch beim Radsport um Botschafter. Und John Degenkolb ist ein überaus positiver Botschafter. Es geht auch um Erfahrung. Ich habe mit Max Walscheid mich beispielsweise unterhalten, vorgestern noch, über seinen Stellenwert bei Lidl Trek. Und er sagt, ja, da kommt ein Tim Teutenberg und fragt mich, wie platziere ich mich am besten bei der Flandern-Rundfahrt. Es geht um Erfahrung. Und John Degenkolb hat so viel Erfahrung weiterzugeben, dass er auch im Jahr 2027 noch eine Unterstützung in einer Mannschaft sein könnte. Ich will das nicht ausschließen. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr bald eine Entscheidung gibt darüber und dass er sie an guter Stelle kommuniziert.
Ich glaube, so was Ähnliches hat er auch angedeutet, ne?
Ja, es klang so durch. Schauen wir mal. Heißt nicht, ja, das war's.
Er hat tatsächlich auch von seiner Karriere schon in der Vergangenheitsform gesprochen. Da bin ich mir aufgeschreckt und bin jetzt relativ erleichtert. Ich glaube wirklich, dass es nicht entschieden ist und kann einfach nur sagen, er ist 37. Und wie alt ist die Frau, die heute fast gewonnen hätte? 38. Also.
Wie alt war Matthew Heyman, als er 2016 gewonnen hat?
36, glaube ich, ne?
Mindestens.
Aber man kann natürlich jetzt auch...
Gilbert Duclos LaSalle war hier, glaube ich,
Man kann es natürlich auch so auslegen, also er hat ja so gesprochen, ich war froh, schon nochmal hier dabei gewesen zu sein. Nach dem Satz hätte ich gesagt, alles klar, das war's. Und ob er wiederkommt, also ich meine, der wird auch als Zuschauer wiederkommen, ne? Also das ist jetzt, da müssen wir auch sagen, dass so, wir warten einfach mal ab, was er sagt. Alles ist möglich, wie man so schön sagt.
Er war immer noch konkurrenzfähig. Absolut. Er ist wirklich super gefahren, war die ganze Zeit mega platziert, ganz aufmerksam. Und gut, das hat er ja dann gesagt, ne? Wenn er einen Defekt hat, er hat dann nicht mehr die Beine wie 2015, ne? Und kann da vorne mitfahren. Er hatte auch vorher gesagt, wenn ich da vorne mit ankomme, dann muss alles funktionieren. Dann müssen die anderen mal einen Defekt haben und er keinen. Dann kann er auch ganz vorne nochmal wieder mit reinfahren.
Ja, Mathieu van der Poel hatte auch einen Defekt im Wald von Arenberg und klar hat er alles gegeben, aber er kam halt auch nicht mehr ganz vorne ran. Ne? Ja. So, wir freuen uns auf die Ardennen-Klassiker, wir freuen uns auf das Finale des Klassiker-Frühjahrs am 1. Mai in Frankfurt. Und da sind wir auch schon beim Thema. Ich habe es eingangs gesagt, wir haben große Neuigkeiten für euch. Wir kommen wieder live vor Ort. Wir machen Tourfunk live, vielleicht sogar mehrere in diesem Jahr, aber was wir schon sagen können, 1. Mai in Frankfurt. Nach dem Klassiker treffen wir uns in Frankfurt, zeichnen eine Live-Folge auf, wie im vergangenen Jahr schon, weil es so großen Spaß gemacht hat und weil ihr das so toll gemacht habt. Also ihr habt uns ja die Bude eingerannt. haben wir gesagt, das müssen wir nochmal wieder machen und wir müssen auch wieder nach Frankfurt und das machen wir am 1. Mai nach dem Rennen abends. Jetzt die große Frage, wie könnt ihr dabei sein? Wir machen es wie im vergangenen Jahr, wir verlosen die Tickets. Heißt für euch, ihr könnt uns Mails schreiben an tourfunk@sportschau.de. Wir können aufgrund der großen Nachfrage maximal 2 Karten pro Person verlosen. Wichtig ist, dass ihr uns euren Namen schreibt und den Namen der möglichen Begleitpersonen. Und dann kommt ihr in den Lostopf. Wir haben jetzt schon Mitte April, das heißt, viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir machen das alles ratzfatz. Also, wenn ihr dabei sein wollt am 1. Mai in Frankfurt, Tourfunk live mit einer sehr illustren Runde. Einige der Anwesenden hier werden auch dann dabei sein. Dann schreibt uns gerne an tourfunk@sportschau.de. Letztes Jahr war es ein super Abend und ich frage einfach mal offen in die Runde, spricht was dagegen, dass es wieder toll wird dieses Jahr?
Nix, wir sind glaube ich alle dabei, oder? Irre ich mich
nicht. Ja, ja, ich glaube, man kann es auch so ausdrücken, ja, ja.
Sollen, ja, glaube ich, sogar welche dabei sein, die vielleicht sogar heute mitgefahren sind. Weiß
nicht. Ja, und die mit ja, den besten Deutschen gehörten hatten. Die hatte gestern nochmal ein bestätigendes, wenn es irgendwie geht, dann komme ich dahin.
Ja.
Gesagt.
Dann verlieren wir jetzt noch keinen Namen, weil da ist tatsächlich noch ein kleines Fragezeichen hinter, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass das klappt. Und ja, die Wege in Frankfurt sind ja auch kurz und am Ende gewinnt einfach, ist einfach der Sieger dabei. Vielleicht können wir das auch irgendwie hinkriegen. Ohne jetzt ein Versprechen abzugeben, aber wir geben unser Bestes. 1. Mai, Tourfunk live aus Frankfurt. Ihr seid dabei, schreibt eine Mail an tourfunk@sportschau.de. Euren Namen, den Namen eurer Begleitpersonen, dann landet ihr im Lostopf. Und jetzt haben wir sehr lange gesprochen und das hat sich, jede Sekunde hat sich gelohnt, weil es war ein unfassbarer Radsportsonntag. Und ich bedanke mich sehr bei euch, dass ihr dabei wart. Florian Nass, Fabian Wegmann, Holger Gersker, ich bin Moritz Kasselert. Ich sage im Namen von uns allen, danke euch fürs Zuhören. Bewertet uns gerne, abonniert uns gerne, empfehlt uns weiter und seid mit ein bisschen Glück dabei am 1. Mai in Frankfurt. Danke euch.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.